Ich habe diese Einladung wirklich extrem gerne angenommen, weil das Thema ist wirklich ein unglaubliches. Die renale Sympathikusdenervation ist ja das Thema der letzten Jahre in der Hypertensiologie gewesen. Und da vielleicht kurz für die, die weniger vertraut sind, mal anführen, dass es eben da reichliche sympathische Wege zwischen Nierenarterien und Medulla oblongata gibt, und das hat einen wichtigen Stellenwert in der Genese der Hypertonie. Und früher war das Renin-Angiotensin-System das Wichtigste, da wie die Hämmer dieses Systems herausgekommen sind, und seitdem wird die sympathische Denervation, aber es ist plötzlich wieder das Sympathikus-System das Wichtigste geworden, was zu hinterfragen ist. Zur Methodik: Es wird also die Nierenarterie bzw. beide Nierenarterien sondiert und über einen Spezialkatheter, das ist eben der Simplicity-Katheter bei den meisten Studien, eingeführt und dann an mehreren Stellen so zirkulär herum Radiofrequenzströme abgegeben, in der Hoffnung, dass das die sympathischen Nervenfasern, die in der Adventitia laufen, also relativ weit weg vom Geschehen, nachhaltig geschädigt werden, was sie im Tierversuch durchaus werden. So schaut das dann aus. Entstehen da, wenn entsprechender Strom appliziert werden, so Intima-Schwellungen als Zeichen, dass da was passiert ist. Begonnen hat die Story mit Simplicity HTN-1-Studie im Lancet 2009 publiziert. War eine kleine, offene Multicenter-Studie, 5 Zentren, 45 Patienten. Es hat sich alles bisher an therapieresistenter Hypertonie abgespielt. Ein Jahr Follow-up, inzwischen gibt es auch 3 Jahre Follow-up-Daten, Office-Blutdruckmessung und Vergleich Blutdruck vorher, nachher. Und da war es ein außerordentlich beeindruckendes Ergebnis. Das ist also ein Monat, ich kann das sehr schlecht lesen, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Es kommt also zu einer zunehmenden Abnahme des systolischen Drucks, da zuletzt bei 27 mm Hg, und auch des diastolischen Drucks. Und ich würde meinen, diese Arbeit hat einen Flächenbrand hervorgerufen von Nachahmern, die natürlich alle diese tolle Methode anwenden wollten. Und es sind dann so Jubelmeldungen gekommen, wie Blutdruck um 50, 60, 70 mm Hg gesenkt. Einzelfallbeobachtungen, Blutdruckmessung durch den Interventionisten. Dann kam Simplicity 2-Studie, die schon etwas besser gemacht wurde, wieder eine multizentrische Studie, diesmal 24 Zentren, die verglichen haben zwischen RSD, das ist meine Abkürzung für renale Sympathikusdenervation, und Kontrollpatienten. Unverblindete Office-Messungen, aber auch bei einem Teil der Patienten Blutdruck-Selbstmessung und 24 Stunden Blutdruckmessung, allerdings bei weniger als der Hälfte. Irgendwie, ja. Auch hier wiederum eine, das ist 1, 3 und 6 Monate, zunehmende Senkung des systolischen Blutdrucks, hier sogar 32 mm Hg, während in der Kontrollgruppe sich praktisch nichts getan hat. Wie schaut es mit dem 24-Stunden-Blutdruck aus? Also die Ablation eher doch bescheiden im Vergleich dazu, nur 11 zu 7 mit einer riesigen Standardabweichung, und die Kontrollen praktisch unverändert. Dann gibt es auch Langzeitergebnisse, inzwischen gibt es auch schon 36 Monate, wo sich dieser Trend einer anhaltenden, wenn nicht sogar zunehmenden Blutdrucksenkung verifizieren hat lassen. Eine erste Meta-Analyse aus dem 13er Jahr zeigt nun, ein bisschen komplex natürlich, die einzelnen Knödeln sind die Studien, je nach Zahl der Patienten sind sie größer oder kleiner, das Schwarze sind die Office-Messungen, die rosa Symbole sind 24 Stunden Blutdruckmessungen. Also da mal diese Einzelbeobachtungen, die wir gleich mal vergessen, aber dann zwischen den Studien, die vor und nachher gemessen haben und die, die dann eine Kontrolle gehabt haben, keine wirklichen Unterschiede, die das Ausmaß der Blutdrucksenkung etwa bei 30 mm Hg systolisch und im 24-Stunden Blutdruck mit Ausnahme dieses Ausreißers eher Senkungen um 10 mm Hg systolisch oder weniger. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine publizierten Daten über eine verblindete Studie. Die kam dann und wurde im Vorjahr publiziert im New England Journal of Medicine, die Simplicity HTN-3-Studie. Das war jetzt nun eine randomisierte, multizentrische Studie, die bei etwas mehr als 500 Patienten an 88 Zentren durchgeführt wurde, wo man sich vorstellen kann, wie wenig Patienten da die Einzelnen eingebracht haben, und wurde also einfach blind im Verhältnis 2:1 zwischen Denervation und einer Sham-Procedure gemacht, wo also zwar angiografiert wurde und dann so getan wurde für den Patienten, als würde da was passieren, aber es ist nichts passiert. Der ethische Hintergrund war, dass man den Patienten gesagt hat, sie kriegen dann, wenn das funktioniert, ein halbes Jahr später auch die echte, falls sie nicht dabei waren. Ja? Wie der Patient mit schwerer therapieresistenter Hypertonie. Hier war die Office-Blutdruckmessung zum ersten Mal verblindet. Die Leute, die den Blutdruck gemessen haben, wussten nicht, ob der Patient interveniert wurde oder nicht. Der Patient wusste auch nicht. Außerdem bei allen 24-Stunden Blutdruckmessung und Selbstmessung. Ja, und das sind jetzt die Ergebnisse. Schauen wir uns vielleicht gleich einmal die Daten an. Verum, Office-Messung, minus 14. Scheim, also Scheimprozedur, minus 12, Differenz, ein bisschen mehr als 2 mm Hg systolisch, und in der 24-Stunden automatischen Messung etwa 7 im Verum und knapp 5 in der Scheimprozedur, heiße 2 mm Hg systolisch Unterschied. Und man kann das noch, wenn man das war ja auch hier, vorher, nachher, war ein sehr deutlicher Unterschied zwischen den offenen und hier den verblindeten Messungen, während bei den ABDM-Messungen eigentlich kein wirklich toller Unterschied zu sehen war. Das wäre durchaus hier im Rahmen drinnen gewesen. Gut, jetzt viele Fragezeichen. Wie gibt es, dass mit der gleichen Methode 50 mm Hg oder mehr sogar oder dann nur 2 mm Hg gesenkt wird? Da sind viele Gründe dahinter, die ich mit Ihnen jetzt schnell durchgehe. Da ist einmal der Gewöhnungseffekt an das Blutdruckmessen. Da sind zum Beispiel bei mehreren Messungen, bei 4 Visiten, letzten Endes der letzte Druck um 15 bzw. 8 mm Hg tiefer gewesen. Das ist letzten Endes ein Abbau des sogenannten Weißkittel-Effekts. Aber dann natürlich auch Regression to the Mean, das hat schon vor Jahrzehnten Framingham sehr schön gezeigt, dass da im Verlauf von Jahren bei den Kontrolluntersuchungen, die zunächst hoch waren, spontan runtergegangen sind, die tief waren, spontan raufgegangen sind und dann erst im Verlauf der Zeit der altersbedingte Anstieg zustande kam. Wir haben also als ersten Punkt da in dieser Wolke heraus jetzt diese Regression to the Mean und Abbau des 24 des White Coat-Effekts. Dann ist sicher eine Placebo-Wirkung dabei. Wir haben ja gesehen, dass bei Placebo der Blutdruck sehr gut runtergeht, und nun ist Placebo nicht gleich Placebo. Am besten untersucht ist eigentlich immer wieder die Migräne, und das ist so eine Meta-Analyse. Die Pillen sind weniger gut als eine Scheinakupunktur, und noch besser ist, wenn man dem Patienten die Haut ritzt. Dann hat das fast so viel Effekt wie ein Medikament. Gilt das für Hypertonie auch? Naja, wir haben ja Placebo-Effekte in doppelblinden, randomisierten Blutdruckstudien, und wenn Sie das anschauen, Office-Messungen erreichen durchaus ähnlich wie die verblindete Messungen hat in Simplicity 3 Werte, so um die 10 mm Hg, und auch beim 24-Stunden-Blutdruck kommen durchaus ähnliche Werte in manchen Studien zustande wie in Simplicity 3. Also das fällt da nicht wirklich aus dem Rahmen. Dann gibt es also eine ganz rezente Meta-Analyse, die noch gar nicht papierend publiziert ist. bei doppelblinden Hypertonie-Stadien nicht resistente Hypertonie, Placebo, Drucksenkung im Mittel fast 6 mm Hg. Resistente Hypertonie, Placebo-Wirkung 7. Und Sham-Interventionen, Placebo minus 13. Wir haben das gleiche Phänomen wie bei der Migräne, hier eindrucksvoller das Placebo appliziert wird, umso stärker ist der Effekt. Gut, dann kommt die Erwartung des Patienten und des Arztes. Patienten, auch das ist eine ganz rezente Studie, überschätzen Interventionen, und zwar zu 2/3, und sie unterschätzen auch die allfälligen Gefahren. Und bei den Ärzten, weiß ich nicht, wie es ist, aber bei den Ärzten gibt es was anderes, nämlich der Vergleich der unverblindeten Blutdrucksenkung in Studien mit den 24-Stunden-Werten. Da sehen Sie wiederum durchaus unverblindet Werte, wie man es bei der sympathischen Denervation gesehen hat in manchen Studien, 30 und mehr. Die 24-Stunden-Blutdruckmessungen hinken massiv dahinter. Also wir haben als weiteren Hintergrund dieses Rätsels eine hohe Erwartungshaltung sowohl der Patienten als auch der Ärzte. Jetzt vielleicht das Wichtigste. Patienten mit resistenter Hypertonie nehmen ihre Medikamente nicht. Das waren alles Patienten mit resistenter Hypertonie. Alle haben angegeben, sie nehmen alle Medikamente. Und wenn Sie schauen, alle Medikamente, das ist das Grünblaue, also das waren hier 1/3 der Patienten und hier etwa 50%. Und der Rest teilt sich dann auf gar keine Medikamente oder einen Teil der Medikamente. Das ist natürlich ein ungeheuer grauer Bereich. Und wir müssen also hier auch die Medikamentenadhärenz einbringen und den Hawthorne-Effekt, der darin besteht, dass man weiß, dass wenn Patienten regelmäßig engmaschig in Studien kontrolliert werden, dass sie dann eher ihre Medikamente einnehmen. Das könnte also einen Teil des scheinbaren Placebo-Effekts und dieser Unterschiede erklären. Nun, Details aus der Simplicity-3-Studie zeigen, dass es bei Menschen in schwarzer Rasse nicht gewirkt hat, aber nur bei Weißen, waren aber auch nur heiße 6,6 mm Hg systolisch. Und etwas Ähnliches fand sich im Alter, wo nur bei unter 65-Jährigen ein signifikanter Effekt, auch wieder 6,0 zu erzielen war, nicht bei Älteren. Aber es war eben eine Mischung. Und daraus ergibt sich jetzt auch eine gewisse Kritik, die natürlich alle Proponenten der Methode auch lautstark formuliert haben. Also es hängt natürlich wie oft davon ab, welche Patienten therapiert werden. Dann wurde vorgeworfen, dass die Ärzte bei so vielen Zentren oft praktisch keine Erfahrung oder ganz wenig Erfahrung mit der Methode hatten und dass sie eben auch mit der ganzen Prozedur nicht vertraut waren. Gut, das können wir aufgreifen, diese Kritik. Und ich zeige Ihnen jetzt eine randomisierte Vergleichung von renaler Denervation versus einer intensivierten Medikamententherapie, die Prag 15-Studie, auch erst heuer publiziert, wo eine offene Multizenter-Studie, aber nur an 3 Zentren mit großer Erfahrung zwischen Denervation und verstärkter Medikation, in erster Linie war das Spironolactone, verglichen wurde. Und ganz wichtig, die Medikamenteneinnahme wurde zu Studienbeginn verifiziert. Das waren Patienten, die alle ihre Medikamente genommen haben. Leider haben sie es am Ende der Studie nicht wiederholt und das ist sehr, sehr schade. Voraussetzungen waren hier auch 24 Stunden Blutdruckmessung, das scheidet einmal von vornherein die Pseudoresistenz aus, wo aufgrund eines Weißkitteleffekts nur so ausschaut, als wäre da eine resistente Hypertonie. Gut, Denervation durch erfahrene Interventionisten, 24-Stunden-Blutung, minus 8,6. No, das ist ungefähr das gleiche wie HTN3, Office-Blutung, in dem Fall nicht so viel stärker gesenkt, aber die haben wirklich penibelst gemessen. Das waren nämlich auch Hypertensiologen dabei. Die haben nicht dann noch einmal gemessen, wenn es ihnen nicht gefallen hat. Aber intensivierte Medikation, praktisch die ganz gleiche Blutdrucksenkung. Und Und was man also pro sagen kann, es wird wahrscheinlich das auch wirken und es hat halt ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Gut, dann gibt es noch eine sehr interessante Studie, wo sich 10 europäische Expertenzentren, Experten im Hinblick RSD, zusammengetan haben. Eine offene Follow-up-Studie, auch sehr gut im Design mit genau Ausschluss von White-Coat-Hypertension. Hier war auch eben 24-Stunden-Blutdruckmessung vor und nach 6 Monaten Voraussetzung. Und Office-Blutdruck sank durch die Denervation nach 6 Monaten um knapp 18 und im 24-Stunden-Blutdruck um knapp 6 mm HKE. Kommt uns bekannt vor. Aber, und das ist für mich eigentlich das Auffallendste, wenn man sich jetzt da die enormen Streuungen anschaut, das ist Office, das ist 24-Stunden-Blutdruckmessung zwischen Baseline und 6 Monaten. Da hat ja auch bei vielen Patienten der Blutdruck zugenommen. Wie ist das zu erklären? Eigentlich nur durch die unterschiedliche Medikamenteneinnahme. Und wenn wir das schon bei der Zunahme gelten lassen, müssen wir es wohl auch bei der Abnahme gelten lassen. Und da war es bis über 80 mm Hg in Einzelfällen eine Senkung zu verzeichnen. Aber auch im 24-Stunden-Blutdruck, der ja subjektiv nicht beeinflussbar ist, enorme Streuungen. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht nur durch variable Medikation als Adherenz zu erklären. Nun, Technik wurde ja auch bemängelt. Auch da gibt es jetzt eine neue Studie in Leiden, ein neues System, ein Körbchen-Katheter mit 4 Elektroden, den man an die Wand anpressen kann. Es gibt auch verschiedene Größen, wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Und diese eher auch kleine Multizenter-Studie mit knapp 50 Patienten, unverblindeter Office-Blutdruckmessung, aber auch in allen Fällen 24 Stunden, übrigens auch Selbstblutdruckmessung, haben wirklich bei allen Patienten das bilateral durchgeführt. Das ist ja auch bei den anderen nicht immer bilateral gelungen, mit diesen 9 Elektroden und 12 Monate Follow-up. Ja, Office-Messungen, offene Messungen, praktisch das Gleiche, wie wir es von den Simplicity-Studien her kennen, 24-Stunden-Blutdruck, das Gleiche, wie man auch von den anderen Studien kennt, nämlich ungefähr 10 mm Hg. Also kann man dann, glaube ich, als nächsten Schluss wohl ausschließen, dass die Erfahrung der Ärzte und die Prozedur per se wahrscheinlich auch keine große Rolle spielen. Was bleibt und was man weiter untersuchen muss, ob unterschiedliche Patientenkollektive eine Rolle spielen. Nun ganz kurz noch quasi zusammenfassend, was hat man denn jetzt inzwischen alles beobachtet nach sympathischer Denervation der Nierenarterien? Also bei Tieren, Hunden, Schweinen, Ratten, Blutdrucksenkung ist wunderbar, die haben wahrscheinlich kleinere Gefäße als wir. Bei Hypertonikern sehr variable Effekte, wie wir gerade gesehen haben. Bei einem Teil der Patienten tatsächlich anhaltende Blutdrucksenkungen, Rückbildung von Linkshypertrophie, na non anet, wenn der Blutdruck zurückgeht, wird sich die Linkshypertrophie zurückbilden, verbesserte diastolische Linksherzfunktion, auch klar, wenn der Druck runtergeht, Abnahme von Rhythmusstörungen, das sind alles normale Folgen von niedrigerem Blutdruck und Glukosemetabolismus und Insulinsensitivität verbessert. Wunderbar, aber die kausale Rolle der sympathischen Denervation ist beim Menschen weiterhin ungeklärt. Wir wissen ja nicht, ob die Blutdrucksenkung jetzt tatsächlich durch die Prozedur zustande kam oder durch bessere Medikamenteneinnahme. Da fehlt einfach die Studie, die die Medikamenteneinnahme vorher und nachher auch kontrolliert und keine Änderungen zulässt. Was bitte ich Sie mitzunehmen jetzt an Informationen? Arztblutdruckmessungen sind für Studien völlig unzuverlässig. Es schwankt ja auch viel zu viel. Ich meine, wenn man große Kollektive hat, ist das epidemiologisch machbar, aber für einen Einzelnen ist das nicht aussagekräftig. Die Blutdrucksenkung, wie wir gesehen haben, wird in offenen Studien massiv überschätzt. Ob das jetzt Medikamente sind oder eben eine Prozedur, macht gar keinen Unterschied. Wenn man wieder Studien macht, ist also wirklich die verblindete Blutdruckmessung minimal Erfordernis, aber natürlich viel besser ist die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Register, wie wir es zum Beispiel in Österreich auch jetzt haben, und Follow-up-Studien, nützen nicht viel, weil sie ja eben durch die Regression to the Mean und die nicht feststellbare Medikamentenadhärenz jedes Mal verfälscht sind. Das haben wir schon gesagt, das wäre eigentlich die wichtigste Blutdruckmessmethode. Und zuletzt bitte ich Sie um Skepsis gegenüber Jubelmeldungen zu jedem neuen Verfahren, egal was immer es ist. Und ich stehe Ihnen zur Diskussion jetzt zur Verfügung. Bitte aber, dass Sie das Mikrofon benutzen und laut reden, denn ich habe den Morbus Beethoven, ich höre schlecht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.